Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Das Buch des Lebens.
Noch ein kurzer Nachtrag. Wir hatten uns mit dem Buch des Völkerverzeichnisses beschäftigt. Das war ein Schreibfehler auf dem Skript. Nicht Psalm 86, sondern Psalm 87. Und jetzt noch das geöffnete Büchlein. In Offenbarung 10, Vers 1 steht: Und ich sah einen anderen starken Engel aus dem Himmel herniederkommen, bekleidet mit einer Wolke, und der Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein. Und er stellte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Das ist ein Kontrast zu dem Buch mit den sieben Siegeln. Das war verschlossen, und zwar siebenfach verschlossen. Und dieses Buch heißt geöffnetes Büchlein, ohne Siegel. Das Buch mit den sieben Siegeln war ein Buch, aber das ist hier die Verkleinerungsform, ein Büchlein. Und zwar sehen wir dann, wenn man Offenbarung 10 und 11 zusammen durchliest, das gehört auch zusammen, dann geht es da speziell um Jerusalem. Und darum ist es ein Büchlein, weil der Fokus der Prophetie wird zusammengezogen auf diese Stadt am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Darum ist es ein Büchlein. Und weil die Prophetie, das Thema der Prophetie über Jerusalem, etwas ist, das im Alten Testament schon mitgeteilt war, ist es eben ein geöffnetes Büchlein. Weil es hier um Dinge und Zusammenhänge geht, die man schon aus dem Alten Testament kennen kann. Auch zum Beispiel, was diese beiden Zeugen anbetrifft. Die werden schon in Zacharja 4 erwähnt. Und darum ein geöffnetes Büchlein. Während es eben bei dem Buch mit den sieben Siegeln, da geht es ganz besonders um Gerichte, die man so im Alten Testament nicht nachlesen kann. Darum ist die Offenbarung eine ganz wichtige Ergänzung zum Alten Testament, denn da wird ein großer Teil über Prophetie mitgeteilt, der im Alten Testament noch nicht mitgeteilt war. Und so führt die Offenbarung dazu, dass schließlich die gesamte Offenbarung der Schrift abgeschlossen werden konnte. Und darum heißt es am Schluss: Wehe, wer jetzt noch irgendetwas Prophetisches an die Bibel noch hinzufügen möchte, der kommt unter das Gericht, denn jetzt ist es vollendet. Aber eben, auch das ist ein Schriftstück, das unterschieden wird von den anderen Büchern der himmlischen Bibliothek. Und jetzt kommen wir zum Buch des Lebens. Und wir gehen einfach durch die Bibel hindurch, durch Altes und Neues Testament und suchen in den unterschiedlichen Zusammenhängen, was da über dieses Buch gesagt wird. Wir beginnen mit 2. Mose 32. Es geht um Israel nach dem Auszug aus Ägypten. Und zwar, als Mose auf dem Berg war, um die Gesetzestafeln zu empfangen, da hat Israel sich abgewendet von dem wahren Gott und begann diesen Apis-Stierkult, den sie aus Ägypten kannten, wieder zu praktizieren. Das goldene Kalb. Und Gott hat mit Gericht geantwortet. Da sind Tausende ums Leben gekommen. Und in dem Zusammenhang finden wir die Fürbitte von Moses in 2. Mose 32, Vers 32. Und nun, wenn du, Herr, wenn du ihre Sünde vergeben wolltest, und dann ein bisschen weiter, wenn aber nicht, so lösche mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Und der Herr sprach zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Mose wollte stellvertretend für die damaligen Israeliten aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Er konnte jedoch nicht stellvertretend für andere sterben, denn er war ja auch ein Sünder. Nur Jesus Christus, der Vollkommene, konnte an unserer Stelle sterben. Und Gott sagt, die Schuldigen selber, die sollen ausgelöscht werden. Und im Zusammenhang geht es darum, dass Gott sie eben aus dem Leben vertilgt. Nicht wahr? Der Text sagt nicht das Buch des Lebens, sondern sagt einfach dein Buch, das du geschrieben hast. Aber im Zusammenhang geht es um Tod und Leben. Und Mose will sich einsetzen, dass der Herr also nicht noch weitere tötet und sagt, lösche mich doch aus deinem Buch. Das heißt, lass mich sterben und lösche mich aus dem Buch des Lebens, damit die anderen verschont werden. Aber Gott sagt, wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich aus meinem Buch auslöschen. Was können wir daraus ableiten? Die Israeliten von damals, also auch diese vielen Ungläubigen unter dem Volk, die waren eingeschrieben im Buch. Aber der Moment konnte kommen, wo sie ausgelöscht werden. Aber der Gläubige, Moses, der wird nicht ausgelöscht. Psalm 9. Es geht um das Gericht Gottes über die Völker in der Zukunft, im Zusammenhang mit der großen Drangsal. Und dann sagt der Psalmist in Vers 6, du hast die Nationen gescholten, den Gesetzlosen vertilgt, also sterben lassen. Ihren Namen hast du ausgelöscht für immer und ewig. Auch da geht es um das Buch des Lebens. Denn die Auslöschung geschieht mit dem Tod. Ja? Nicht mit dem, dass sie Leben haben, sondern mit dem Tod werden sie gelöscht aus dem Buch des Lebens. Aber was eben hier auffällig ist, es geht um die heidnischen, also die nichtjüdischen Nationen im Allgemeinen, die unter das Gericht Gottes kommen. Das bedeutet, heidnische Menschen und Gesetzlose waren eingeschrieben im Buch des Lebens. Weil sie nicht umkehrten, mussten sie als Gericht sterben und damit wurden sie auch ewig, das heißt unwiderruflich, aus dem Buch des Lebens ausgelöscht. Übrigens, für auslöschen haben wir wieder hier das Wort Macha, das wir ja in anderen Zusammenhängen schon besprochen haben. Wo es wirklich darum geht, eine Schrift wird ausgelöscht. Zum Beispiel eben durch Abwaschen der Schrift, sodass sie verschwindet. Und dann kommen wir zu Psalm 69. Dort steht in Vers 28, beziehungsweise 29, eben immer nach, je nach Verszählung, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben oder nicht mehr eingeschrieben sein mit den Gerechten. Ja, hier wird jetzt nicht nur einfach gesagt Buch, sondern wirklich Buch des Lebens. Das macht einiges noch klarer, als was wir bisher gesehen haben. Ich muss erklären, Psalm 69 wird im Neuen Testament vom Heiligen Geist selber direkt auf Jesus Christus bezogen. Es geht also um einen Psalm, der die Leiden des Messias beschreibt. Das lernen wir zum Beispiel aus Johannes 2, aus Römer 15 und so weiter. Und nun, es ist so, in Psalm 69, Verse 1 bis und mit 22, also wenn man die Überschrift als Vers zählt, bis 22, da werden die Leiden Christi prophetisch beschrieben. Die Leiden der Kreuzigung. Zum Beispiel der Vers 22 sagt gerade, und sie gaben als meine Speise Galle oder Gift. Und in meinem Durst drängten sie mich mit Essig. Nicht wahr? Wir lesen in den Evangelien, wie man dem Herrn Jesus am Kreuz Essig, also mit Wasser verdünnt, das war ja ein beliebtes, durstlöschendes Getränk der römischen Soldaten, Essig, aber vermischt mit Galle. Und der Begriff Galle meint etwas Bitteres. Das heißt, mit einer Beimischung, die so ein opiumähnliche Droge enthielt, zur Schmerzstillung. Das haben Soldaten manchmal, wenn sie Erbarmen hatten, den Gekreuzigten gegeben. Aber der Herr hat das abgelehnt. Und zwar, weil er unsere Sünden tragen und das Gericht Gottes ertragen wollte, ohne Schmerzstillung. Also man muss jetzt nicht diese Stelle nehmen, um zu meinen, Schmerzstillung sei in der Medizin nicht richtig. Natürlich ist das richtig. Und die Palliativmedizin hat enorme Fortschritte gemacht, so dass man eben den Schmerz stillen kann, ohne dadurch das Bewusstsein anzugreifen. Also das ist enorm, was man da an Fortschritten erreicht hat. Aber der Herr als Sündenträger wollte kein Schmerzmittel, hat das abgelehnt. Aber nachher haben sie ihm Essig angeboten, ohne Beimischung, und das hat der Herr getrunken. Und sehen wir, die erste Verszeile sagt, sie gaben als meine Speise Galle. Das heißt aber nicht, dass er das nimmt. Sie haben es ihm angeboten. Und die zweite Vershälfte sagt, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Das hat er wirklich genommen, den Essig. Also sieht man auch die Präzision der Prophetie. Ja, und so findet man ganz viele Hinweise auf den Herrn Jesus. Auch zum Beispiel, dass seine leiblichen Halbbrüder nicht glaubten. Vers 9, entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremdling geworden den Söhnen meiner Mutter. Und dann dieser Eifer, den er um das Haus Gottes in Jerusalem hatte und auch den Tempel reinigte, kommt zum Ausdruck in Vers 10, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Das wird ja bei der Tempelreinigung in Johannes 2 direkt dann auch zitiert. Und übrigens, er leidet unschuldig, denn in Vers 5 sagt er, mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind. Und dann sagt der Herr, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Er hat am Kreuz bezahlt, was wir verschuldet haben. Und dann kommt das Erstaunliche im nächsten Vers. Du, o Gott, weißt um meine Torheit und meine Vergehungen sind dir nicht verborgen. Im Vers davor wird gesagt, dass er ohne Grund angefeindet wird, dass er nichts verschuldet hat, aber dass er bezahlt, was er nicht geraubt hat. Und jetzt meine Torheit, meine Vergehungen. Dieser Vers drückt aus, dass der Herr Jesus am Kreuz von Gott zur Sünde gemacht wurde. Das heißt, juristisch wurde er am Kreuz von Gott betrachtet, als wäre er der Schuldige. Und er hat unsere Sünden so auf sich genommen, dass er sich mit unserer Schuld identifiziert hat. Und der Schuldlose, Vers 5, spricht von seiner Sünde in Vers 6. Aber das ist nicht seine persönliche Sünde, sondern unsere Sünde, die er auf sich genommen hat. Also es geht hier ganz eindrücklich um die Kreuzigung und die Leiden des Herrn Jesus auf Golgatha. Und jetzt in den weiteren Versen, da beschreibt David das Gericht, das kommen soll über all die, die damals den Herrn abgelehnt hatten. In Römer 11, man kann das nachlesen, 9 bis 10, erklärt der Apostel Paulus, diese Verse sagt König David. Und er ruft das Gericht aus über sein eigenes Volk, das seinen damals künftigen Sohn, den Messias, verwerfen würde. Und schauen wir uns mal an, Vers 22, Vers 23. Da kommt diese Gerichtsankündigung. Es werde zur Schlinge vor ihnen ihr Tisch und ihnen den Sorglosen zum Fallstrick. Ihr Tisch? Wer ist der Tisch Israels? Was ist der Tisch Israels? So wurde der Altar, der Brandopferaltar in Jerusalem genannt. Der Tisch des Herrn, Malachi 1. Und es war ja so, die Passalämmer durfte man nur schlachten neben dem Brandopferaltar in Jerusalem. Und darum im Frühjahr 70 nach Christus gingen die etwa 2,7 Millionen Juden aus dem Land und aus dem Ausland nach Jerusalem, um dort die Passalämmer zu schlachten. Und dann hat Titus, der General der römischen Legionen, den Belagerungsring um Jerusalem geschlossen. In 140 Tagen war Jerusalem schließlich dem Erdboden gleichgemacht und es kamen über 1 Million Juden um. So wurde ihr Tisch ihnen zum Fallstrick. Aber die messiasgläubigen Juden, die wussten aus Lukas 21, wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, Vers 20, dann sollen sie wissen, dass die Zerstörung nahe ist. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihr, in Jerusalems Mitte sind, daraus entweichen. Und der Herr sagt, dann kommt ein schreckliches Gericht über dieses Volk und es wird dann unter alle Völker zerstreut werden. Und das hat sich so erfüllt, als die Römer den Belagerungsring begannen aufzurichten, sind die messiasgläubigen Juden geflohen auf die Berge im Westjordanland, dann hinüber über den Jordan nach Pella. Und dort wurden sie von König Agrippa als friedliebende Bürger aufgenommen. Und die blieben verschont. Und die gingen nicht mehr zum Passafest im Frühjahr 70. Und so wurde der Tisch ihnen nicht zum Fallstrick. Aber für die Masse wurde das zu einer Katastrophe. Über 1 Million Tote und unzählige, die gekreuzigt wurden von den Römern. Und fast 100.000 damals wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. So hat sich das furchtbar erfüllt. Und wenn man sich überlegt, genau zur gleichen Zeit, als der Herr gekreuzigt worden war, Jahre zuvor, nämlich im Frühjahr, beim Passafest, kam die Katastrophe über Jerusalem. Und dann sagt David im nächsten Vers, lass dunkel werden ihre Augen, dass sie nicht sehen. Und auch das wird eben zitiert in Römer 9, um dort zu erklären, was sage ich, in Römer 11, um dort zu erklären, dass eben eine Verblendung über Israel gekommen ist. Für einen großen Teil. Diese geistliche Verblendung wird hier vorausgesagt. Und jetzt kommt unser Vers in dem Zusammenhang. Lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht mehr eingeschrieben sein mit den Gerechten. Diese Stelle macht also klar, dass diese Menschen, die damals Christus bewusst verworfen hatten, als Erlöser, als Messias, die waren eingeschrieben im Buch des Lebens. Aber das Gericht sollte sie treffen und David sagt, lösche sie aus dem Buch des Lebens aus. Sie sollen noch nicht dort drin stehen zusammen mit den Gerechten. Das sind die, die wirklich sich bekehrt haben. Also die messiasgläubigen Juden damals. Das waren eben Gerechte in dem Sinn, dass sie durch Glauben gerechtfertigt wurden. Und jetzt leiten wir also ab aus diesem Buch. Die Juden, die Christus verworfen haben, waren im Buch des Lebens eingeschrieben. Als göttliches Gericht sollen die Unbußfertigen daraus schließlich gelöscht werden. Ich war der Herr Jesus hat am Kreuz noch gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wirklich, auch nach der Kreuzigung, da haben sich noch Tausende von Juden bekehrt. In der Apostelgeschichte, nicht wahr? Und die wurden nicht ausgelöscht. Aber die sich eben nicht bekehrt hatten, sollten schließlich aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Und nun, daraus wird deutlich, es ist nicht richtig, wenn jemand sagt, ins Buch des Lebens wird man eingeschrieben, wenn man sich bekehrt, wenn man ein Kind Gottes wird. Das steht in der Bibel nicht so. Sondern wir sehen, die Nationen im Allgemeinen sind eingeschrieben. Sogar die Christus verworfen haben, bewusst, waren auch eingeschrieben im Buch des Lebens. Ja, jetzt ist die Frage, wann wird man dann eingeschrieben? Jetzt kommen wir zu Psalm 139. Das ist dieser wunderbare Psalm von David über Gottes Allgegenwart. Er sagt, wenn ich über das Meer bis auf die andere Seite fliehen würde, auch dort wärst du und würdest mich begleiten und führen. Wunderbar, nicht wahr? Wenn man denkt, David stellt sich so vor, ich würde über das Meer, das ist über das Mittelmeer, ja, aber das ist ja nicht fertig im Westen. Dort bei der Straße von Gibraltar geht das weiter. Über den Atlantik, dann kann man bis nach New York gehen. Oder jedenfalls bis an die amerikanische Ostküste. Und ich würde mich dort niederlassen, auch dort bist du. Schön, ja? Die Bibel einen Hinweis macht auf Amerika. Das ist übrigens nicht die einzige Stelle. Aber wenn man sich überlegt, wirklich, David spricht über dieses Hinübergehen über das Meer bis auf die ganz andere Seite. Und dann sagt er in Vers 15, mein Gebein war nicht verborgen vor dir, da ich im Verborgenen gemacht wurde, gewirkt wie ein buntes Stickwerk in den untersten Regionen der Erde. Deine Augen sahen meine noch ungeformte Masse. Und es waren alle Tage in dein Buch geschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keine war. Das ist interessant, nicht wahr? David spricht also über seine Bildung im Mutterleib. Und was ja so erstaunlich ist, in der modernen Medizin bis ins 19. Jahrhundert gab es also Wissenschaftler, nicht alle, aber doch genügend, die waren überzeugt, dass der Mensch, der männliche Same sei, habe die Form von einem kleinen Männchen. Die hatten das im Mikroskop so gesehen. Natürlich, das waren noch keine Zeiss-Gläser. Und mit etwas Fantasie haben sie das so gemeint. Und die haben ja also gedacht, der Mensch entsteht so. Bei der Zeugung kommt ein solches kleines Männchen, mikroskopisch kleines Männchen, in den Mutterleib. Und der entwickelt sich dann 9 Monate und dann kommt eben so ein Männchen oder auch ein Weibchen heraus, ungefähr 52 Zentimeter, 3 Kilo 800 und es gibt noch schwere. Ja, das ist so normal. Und auch leichtere heraus. Aber die Bibel sagt nichts von diesem Unsinn. Im Gegenteil, David beschreibt sich als Golem auf Hebräisch. Und Golem heißt ungeformte, unentwickelte Masse. Und das ist genau das, was man mit den heutigen Möglichkeiten sichtbar machen kann, wenn eben die Zeugung stattgefunden hat. Das ist die Vereinigung von männlichem Samen und der weiblichen Fruchtzelle. Es braucht auch etwas von der Frau. Das wusste man früher nicht in der Wissenschaft. Aber aus der Bibel hätte man es schon immer wissen können, nicht wahr? In 1. Mose 3 sagt Gott, dass der Same der Frau einmal kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten wird. Die Bibel spricht von Anfang an, dass die Frau auch einen Samen gibt. Also eine Fruchtzelle. Dass es eben beides braucht. Und dann am Anfang, wenn die Zeugung erfolgt ist, die Vereinigung von diesen beiden Zellen, dann beginnen sie sich zu teilen und dann steht dann zunächst mal so eine Kugel von Zellen. Und dann beginnen sich Furchen zu bilden und schließlich entwickeln sich die ganzen Ausformungen des menschlichen Körpers. Schon sehr früh zum Beispiel die Gehörgänge. Und früher hat man gesagt, ja, das sind, seht ihr, da hat der Mensch noch Kiemen. Ach, was Kiemen? Hat nichts mit Kiemen zu tun. Das sind wichtige Furchen und dann stehen dann die Gehörgänge, ganz früh. Also, und David sagt, deine Augen sahen meine ungeformte Masse. Und dann sagt er, und es waren alle Tage, alle Lebenstage, in dein Buch geschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Also sehen wir, wann ist er eingeschrieben worden ins Buch? Nicht bei der Bekehrung. Er sagt ja schon, eben damals, als ich im Mutterleib war, da war ich eingeschrieben. Aber eingeschrieben war er, bevor er existiert hatte. Denn er sagt ja, in dein Buch waren alle meine Lebenstage eingeschrieben. Und das ist übrigens die ganz wirklich sorgfältigste Übersetzung, die möglich ist. Also das bezieht sich auf die Lebenstage, nicht auf die Knochen. Je nach Übersetzung könnte man meinen, die Gebeine seien so eingeschrieben. Die Lebenstage sind eingeschrieben, aber das hat Gott eingeschrieben, als derselben noch keiner war. Also vor der Zeugung muss die Einschreibung erfolgt sein. Wann genau vor der Zeugung, das lassen wir mal noch offen, ja? Aber jetzt haben wir schon mehr. Und es geht hier um das Buch. Welches Buch? Das Buch des Lebens. Denn da sind die Lebenstage eingeschrieben. Und ich habe mal eine Beerdigung gehalten. Da habe ich vorher noch genau ausgerechnet, wie viele Tage dieser Mensch gelebt hat. Ja, unter Berücksichtigung von allen Schaltjahren und so weiter. Die genaue Zahl. Und da habe ich erklärt, es ist ja immer eine Gelegenheit, auch ums Evangelium zu verkündigen. Und habe dann erklärt eben, dass Gott die genaue Zahl, die wir leben werden, weiß er. Und er hat das im Buch des Lebens eingetragen. Und da kann man auch eben den Menschen erklären, dass alle Menschen in diesem Buch eingeschrieben sind. Und ja, dann kann man auch dann sprechen über das mögliche Ausgelöscht werden. Aber da möchte ich noch nicht zu viel wegnehmen, darum erzähle ich jetzt nicht weiter über diese Abdankung. Aber eben, es ging darum, Gott hat die Zahl genau festgelegt. Und es ist doch wunderbar, unser Leben ist so in der Hand. Das hat einmal Whitfield gesagt, nachdem er fast vom Pöbel umgebracht worden war, geschrieben in seinem Tagebuch, es ist unglaublich, wie unsterblich die Auserwählten sind. Ja, also wir dürfen nicht sterben einfach irgendwann, ja, sondern der Herr hat das festgelegt, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Und übrigens ist auch die Beschreibung so schön von der Bildung im Mutterleib. Ich habe ja jeweils mit Zahlen im Text die Fußnoten bezeichnet und in den Fußnoten jeweils erklärt, was es bedeutet. Zum Beispiel dieser Ausdruck, mein Gebein war nicht verborgen vor dir. Da ich im Verborgenen gemacht wurde, gewirkt wie ein buntes Stickwerk in den untersten Regionen der Erde. Also David spricht davon, wie seine Knochen im Mutterleib gebildet wurden. Verborgen. Man sieht nichts von außen. Man sieht nur einfach, wie der Bauch wächst, ja? Und im Verborgenen. Und zwar sagt er, gewirkt wie ein buntes Stickwerk in den untersten Regionen der Erde. Er vergleicht also den Mutterleib mit einem Künstleratelier, das im Keller, in einem Untergeschoss sich befindet. Und dort wird ein wunderbarer Teppich mit Stickwerk hergestellt. Ja? Und da vergleicht er also den menschlichen Körper mit einem wunderbaren Gewebe. Ja? Und wir sprechen ja auch im Zusammenhang mit unserem Körper von all den Geweben. Nicht wahr? Also der Vergleich von Körper und Vorhang ist ein sehr direkter Vergleich. Übrigens in Hebräer 10 wird von dem Scheidevorhang des Tempels gesprochen und dann heißt es, das ist sein Fleisch. Also der Scheidevorhang weist hin auf Jesus Christus als Mensch. Und im Moment, wo der Herr Jesus gestorben ist, wurde der Scheidevorhang von oben nach unten von Gott zerrissen. Und da starb der Herr Jesus. Ja, also dieser Vergleich ist sehr naheliegend. Und nun vergleicht er sich also mit einem Kunstwerk, das so im Verborgenen wie in einem Kellergeschoss hergestellt wurde. Und so ist es uns allen ergangen während dieser ganz besonderen 9 Monaten unter dem Herzen der Mutter. Ja, gehen wir zur nächsten Stelle, Jesaja 4. Da geht es auch wieder im Zusammenhang um das 1000-jährige Reich. Vers 2. An jenem Tag, das ist Beyom oder Bayom, das ist ein adverbialer Ausdruck im Hebräischen, der meint nicht einen 24-Stunden-Tag. Also dieser Ausdruck Bayom oder Beyom meint immer zu der Zeit. Ja, so wie wir sagen, heutzutage. Niemand versteht Tage da drin als 24-Stunden-Tage. Ja? Sondern heutzutage, das heißt in unserer Epoche. Beyom oder Bayom, an jenem Tag, das ist ein typischer Ausdruck für die Epoche der Endzeit. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein. Und die Frucht der Erde zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen Israels. Der Spross des Herrn, das ist der Messias. Ich war, der Herr Jesus wurde genannt, Jesus der Nazaräer. Nazaräer kommt von Nazareth. Und Nazareth kommt von Nazer, Spross. Nazareth heißt auf gut Deutsch Sprosslingen. Und wenn man eben von Jesus, von Nazareth oder Jesus dem Nazaräer sprach, dann bezeichnet man ihn als den Spross. Und Zacharia 3 und Zacharia 6 sagen ja, der Messias soll Spross heißen. Und hier wird er jetzt auch erwähnt. An jenem Tag wird der Spross des Herrn, das ist der Nazaräer, wenn er kommt als König, zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht der Erde, er nennt sich ja in Johannes 12, Vers 24, das Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das ist der Herr Jesus, die Frucht der Erde, wird zum Stolz und zum Schmuck für die Entronnenen Israels sein. Das ist dieser Drittel aus Israel, der sich in der Zukunft bekehren wird und durch die große Drangsal hindurchkommt. Und dann heißt es in Vers 3, und es wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen. Ein jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem. Nicht wahr? Alle Ungläubigen werden schließlich durch die Gerichte in der Zukunft weggerafft werden, beziehungsweise, wenn nicht durch die Gerichte, werden sie beim Gericht der Lebendigen eben schließlich zum Tod verurteilt werden. Und nur Wiedergeborene werden in das Reich Gottes eingehen. In diesem Sinn sagt ja der Herr Jesus schon zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und alle die hineingehen, wer in Zion übrig bleiben wird, wer in Jerusalem übrig gelassen wird, wird heilig heißen. Und die sind alle zum Leben eingeschrieben. Im Buch des Lebens. Das heißt, die werden nicht ausgelöscht. Und darum bleiben sie eingeschrieben. Jeremia 17, ein Gebet in Vers 13. Hoffnung Israels. Herr, alle, die dich verlassen, werden beschämt werden. Und dann spricht Gott: Und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Es ist ein bisschen mysteriös, nicht wahr? Sie werden in die Erde geschrieben werden. Was geschieht, wenn wir zum Beispiel unsere Namen am Strand von Tel Aviv in den Sand schreiben? Die Namen stehen da, aber bald kommt die Zeit, wo alles verwischt sein wird. Also in die Erde geschrieben werden heißt, die von Gott abtrünnigen Israeliten werden ausgelöscht werden. Übrigens da in der Erklärung, dieser Satz, dies wird hier ausdrücklich von allen Bewohnern Jerusalems gesagt, das gehört drauf zu Jesaja 4. Irgendwie hat der Computer mir nicht gehorcht. Ja, also es geht einfach hier darum, von Gott abtrünnige Israeliten werden ausgelöscht werden. Und das gibt uns die Erklärung für Johannes 8. Eine Textstelle, die man übrigens ganz klar beweisen kann, dass die echt ist. Der Mehrheitstext, das ist die Masse der griechischen Handschriften, bezeugt diesen Text so klar. Und wenn man diesen Text herausreißen würde, wie manche Bibelübersetzungen behaupten, das gehöre gar nicht ursprünglich dazu, dann würde man die innere Abfolge des Johannesevangeliums, die ein ganz besonderes Muster darstellt, zerstören. Es geht da um die Geschichte mit der Ehebrecherin. Man bringt eine Ehebrecherin und fordert den Herrn heraus, was soll man mit ihr machen? Soll die gesteinigt werden oder nicht? Und sie machten das, um den Herrn wirklich zu versuchen, um einen Grund zu haben, um ihn anzuklagen. Und der Herr sagt, wer ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann gehen alle raus. Die Gescheitesten zuerst und die am wenigsten Gescheiten am Schluss. Das heißt, die Ältesten gingen zuerst raus. Die haben sofort gecheckt. Nicht, dass sie schon Ehebruch getrieben hätten. Das war nicht an der Tagesordnung in Israel damals. Aber die wussten, wir haben das alles nur inszeniert aus Neid und aus Hass gegenüber Jesus Christus. Dann gingen sie. Dann war der Herr mit dieser Frau allein. Schließlich. Und er gibt ihr die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Und er sagt, gleich darauf in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Sie durfte umkehren, aber der Herr sagt, geh hin, sündige nicht mehr. Du musst einen totalen Bruch in deinem Leben vollziehen und jetzt mir nachfolgen. Und wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, spielt er an, das war ja gerade zur Zeit des Laubhüttenfestes. Johannes 7, Johannes 8. Und am Laubhüttenfest hat man ja im Frauenvorhof diese riesigen, über 26 Meter hohen Leuchter angezündet, nachts. Und der Herr erklärt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und das war ja so, dass diese Frau, die ging ja während dieser Laubhüttenfestwoche in die falsche Laubhütte und hat ihre Ehe kaputt gemacht, am Boden zerstört. Und da sagt der Herr, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, ebenso, dass der Herr sagt, gehe hin, sündige nicht mehr. Es ist ein absolutes No-Go, Ehebruch für einen Gläubigen. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Ja, aber in dem Zusammenhang, als der Herr noch mit diesen Menschen, die da gegen ihn angetreten waren, gesprochen hatte, heißt es in Vers 6, dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wiederum bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Und jetzt mussten sie als Schriftgelehrten die Verknüpfung machen. Er schreibt auf die Erde. Die von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, sodass ihre Namen verschwinden werden. Aber noch mehr. Wir haben in Jeremia 17 gelesen. Der Herr sagt, Gott sagt, und die von mir weichen, werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers, den Herrn, verlassen. Während des Laubhüttenfestes, Johannes 7, 37, stand der Herr Jesus auf und rief mit lauter Stimme, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Und er erklärt, dass wer von ihm trinkt, der von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Johannes erklärt, dies sagt er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen werden. Der Herr Jesus stellt sich vor am Laubhüttenfest als die Quelle des Lebens. Und jetzt kommen die gegen ihn, um ihn zu Tode zu bringen, mit einem Anklagegrund. Der Herr schreibt in die Erde, sie haben mich, die Quelle des Wassers des Lebens, verlassen. Und darum sollen sie in die Erde geschrieben werden, sodass ihre Namen ausgelöscht werden. Also sehen wir, dass wenn man das aus dem Johannesevangelium herausreißt, dann geht alles kaputt. Das hat alles innere Zusammenhänge. Aber hier mit dem Buch des Lebens. Und dann Lukas 10. Der Jesus schickt Jünger aus und sie müssen Wunder vollbringen, Geister austreiben. Und dann sagt der Herr, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln eingeschrieben wurden. Also dieser Vers spricht nicht über den Zeitpunkt der Einschreibung ins Buch des Lebens. Es geht einfach darum, dass die Jünger sich darüber freuen sollen, dass sie dort eingetragen worden sind. Dass sie dort eingeschrieben sind. Und zwar ist das Wort einschreiben hier engrapho. Das heißt einschreiben, in eine Liste eintragen, eine Inschrift machen. Aber der Herr sagt also nicht, bei der Bekehrung seid ihr eingeschrieben worden, sondern er sagt einfach, ihr freut euch, ihr Jünger, dass ihr in der Liste im Himmel eingeschrieben seid. Im Buch des Lebens. Philipper 4. Paulus schreibt überraschenderweise plötzlich ganz persönlich zu einem in der Gemeinde, der schreckt gerade auf bei der ersten Verlesung des Briefes. Vers 3. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei. Diesen zwei Schwestern, die Streit hatten, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Auch hier, die Namen dieser Diener Gottes stehen im Buch des Lebens. Aber Paulus sagt hier nichts darüber aus, wann sie dort eingeschrieben wurden. Aber sie stehen dort. Hebräer 12, Vers 22. Da spricht Paulus, man kann beweisen, dass der Hebräerbrief von Paulus stammt, an die messiasgläubigen Juden. Und er sagt zu ihnen, im Gegensatz zu euren Vorfahren, die in den Bund am Sinai eingetreten sind, an dem Berg Horeb, seid ihr zu einem anderen Berg gekommen, zu einem Berg, der von Gnade spricht. Und darum sagt er in Vers 22, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Himmlische Stadt, das ist jetzt eure Stadt. In Kapitel 13 erklärt er, Jerusalem wird bald untergehen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt er. Aber ihr seid gekommen zur Stadt oben, zum himmlischen Jerusalem. Und dann sagt er weiter, und zu Myriaden von Engeln der allgemeinen Versammlung. Also ihr seid, steht im Zusammenhang mit diesen vielen unzähligen Engeln, wie sie übrigens dann später in Offenbarung 4 und 5 beschrieben werden. Diese Hunderten von Millionen Engeln rund um den Thron und im inneren Kreis sind die 24 Ältesten ein Bild der Gemeinde. Und dann sagt er weiter, und zu der Versammlung der Erstgeborenen, die in den Himmeln eingeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Wir haben jetzt nicht die Zeit, um auf alle Punkte einzugehen, was das jetzt konkret bedeutet für den christlichen Glauben heute. Aber ich möchte betonen, wenn er sagt, und zu der Versammlung der Erstgeborenen, da ist im Griechischen das Wort Ekklesia. Das ist ein anderes Wort als die allgemeine Versammlung, das ist die Versammlung der Engel. Die Ekklesia, das ist die Versammlung, die Gemeinde, bestehend aus allen Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Aus allen Völkern und aus Israel. Ihr seid zu dieser Ekklesia gekommen. Und diese Gläubigen werden genannt Erstgeborene. Weil die Gemeinde den höchsten, erstrangigsten Platz hat im Ratschluss Gottes. Höher als das irdische Volk Israel. Das ist die Ekklesia der Erstgeborenen und von ihnen wird gesagt, die in den Himmeln eingeschrieben sind. Hier haben wir das Wort Apographo. Das ist nicht genau das gleiche wie in Lukas 10. Das heißt auch einschreiben, in eine offizielle Liste eintragen. Das ist das gleiche Wort wie Lukas 2, Vers 1, wo Kaiser Augustus alle Bewohner des Römischen Reiches in eine Liste eintragen wollte. Offenbarung 3. Der Herr Jesus spricht zu den Überwindern aus der Gemeinde in Sardes. Und er sagt, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Hier werden die Überwinder angesprochen, wie in jedem der sieben Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Und dabei ist zu sagen, 1. Johannes 5 erklärt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Aber davor heißt es, das muss man unbedingt nachschauen, 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also hier wird erklärt, diejenigen, die wirklich wiedergeboren sind, die überwinden. Und nun, wenn die sieben Gemeinden angesprochen werden, dann muss man nicht davon ausgehen, dass 100% alle wiedergeboren waren. Denn es gab schon im ersten Jahrhundert solche, die sich eingeschlichen hatten. Paulus spricht in Galater 2 von falschen Brüdern, die nebeneingekommen waren. Und Offenbarung 2 und 3 macht klar, diejenigen, die wirklich wiedergeboren sind, die werden auch überwinden und die erreichen das Ziel. Und von den Überwindern, sagt der Herr, die werde ich nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und damit wird klar, dass die Wiedergeborenen dürfen sich freuen darüber, dass sie nicht aus dem Buch ausgelöscht werden. Aber es wird nicht gesagt, dass man bei der Wiedergeburt eingeschrieben wird. Und was man auch sehen kann, es geht nicht darum, dass Wiedergeborene plötzlich mal aus dem Buch des Lebens ausgetragen werden. Nein, die Wiedergeborenen dürfen wissen, unsere Namen bleiben drin und darum können wir uns auch darüber freuen. Und jetzt Offenbarung 13, Vers 8. Da geht es um die große Drangsalszeit, die letzten 42 Monate vor der Wiederkunft Christi. Und da wird der Diktator von Europa, das Tier aus der Erde, die Menschen dazu bringen, dass sie ihn göttlich verehren und anbeten. Und dann lesen wir in Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, das Tier aus dem Meer. Ein jeder, dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Jetzt ist es wichtig, dass man gut liest und auch eine gute Übersetzung hat. Es heißt hier nicht, ein jeder, dessen Name nicht eingeschrieben worden war, sondern dessen Name nicht geschrieben ist in dem Buch des Lebens. Zu dem Zeitpunkt sind ihre Namen nicht mehr drin. Nicht wahr? 1. Thessalonicher 2 erklärt, wenn der Antichrist kommt, wird Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns senden, dass alle die, die das Evangelium gehört haben, aber nicht angenommen haben, verführt werden, damit sie gerichtet werden. Und so wird eigentlich mit der Entrückung der Gemeinde eine Massenlöschung stattfinden. Dass all diese und eben Offenbarung 13 hat besonders Europa, das widerstandene Römische Reich im Auge, die werden ausgetragen. Und darum steht hier, ihre Namen stehen nicht drin. Im Griechischen ist es eben nicht ein Aorist. Sie wurden nicht eingeschrieben, sondern sie stehen nicht drin. Es ist ein Perfekt. Und das umfasst eigentlich alles. Das eingeschrieben worden sein und das dauert an bis in die Gegenwart. Aber das kann jetzt von Ihnen nicht mehr gesagt werden, weil Sie gelöscht waren. Sonst stehen Sie nicht mehr drin. Aber jetzt lernen wir hier, das Buch des Lebens heißt hier mit dem langen Namen das Buch des Lebens des geschlachteten Lammes. Und der Zusatz von Grundlegung der Welt an macht deutlich, dass Gott bei der Erschaffung der Welt, da hat er eingeschrieben. Bei der Erschaffung der Welt hat Gott alle Menschen, die je auf die Welt kommen würden, eingetragen in dieses Buch. Jetzt Offenbarung 17, Vers 8. Das Tier, welches du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buch des Lebens geschrieben sind. Genau der gleiche Fall. Geschrieben sind. Von Grundlegung der Welt an werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Auch da ist es ein Perfekt, das ausdrückt eingeschrieben sein und immer noch eingeschrieben sein. Eingeschrieben worden sein und immer noch eingeschrieben. Aber die wurden eben gelöscht und darum kann das nicht so von ihnen gesagt werden. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Seite. Wir müssen ein bisschen über Zeit machen, sonst kommen wir... Also ich versuche so schnell wie möglich. Ja, wir haben Offenbarung 20 eigentlich schon gelesen. Da sehen wir das letzte Gericht vor dem großen weißen Thron. Und da sehen wir, wenn die Verlorenen einmal erscheinen werden vor dem Gericht, da wird das Buch des Lebens aufgetan und wer nicht drin geschrieben steht, der wird in den Feuersee geworfen. Man fragt sich, ja, weiß Gott das nicht auswendig? Natürlich weiß Gott alles auswendig. Aber das wird deklariert werden. Es wird keiner gerichtet werden ohne einen gerechten Gerichtsprozess. Und das wird den Menschen klar gezeigt werden, schaut mal, das Buch des Lebens. Ihr wart einmal da drin, aber ihr seid nicht mehr drin. Gott wollte euer Leben, aber ihr habt nicht gewollt und darum seid ihr gelöscht worden. Und auch Offenbarung 21, Vers 27 spricht über solche, die in das neue Jerusalem eingehen werden, im tausendjährigen Reich. Das sind nur solche, die geschrieben sind, also immer noch stehen, auch hier ein Perfekt eingeschrieben worden waren und es immer noch sind, in dem Buch des Lebens des Lammes. Jetzt aus all dem können wir schlussfolgern. Gott liebt alle Menschen und möchte das Leben für jeden einzelnen von ihnen. Darum sagt 1. Timotheus 2, Vers 4, unser Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Petrus 3, Vers 9 sagt, er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle eben zur Buße kommen und errettet werden. Deshalb schrieb Gott alle Menschen zur Zeit der Erschaffung der Welt, von Grundlegung der Welt an, in das Buch des Lebens ein. Durch den Sündenfall kam jedoch das Verhängnis des Todes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Der stellvertretende Tod des Herrn Jesus als Lamm Gottes brachte aber die Lösung. Die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer 6, Vers 23 am Schluss. Jeder Mensch, der im Mutterleib gebildet wird, steht bereits im Lebensbuch. Wenn ein Kind abgetrieben wird, dann wird ein Mensch abgetrieben, den Gott von Grundlegung der Welt als Mensch eingeschrieben hat. Er wurde ja schon von Grundlegung der Welt an dort eingetragen. Wenn er jedoch in seinem Leben Gottes Angebot zur Vergebung seiner Sünden nicht in Anspruch nimmt, wird er nach Ablauf seiner Gnadenzeit aus dem Buch des Lebens getilgt. Die Gnadenzeit für den einzelnen Menschen läuft spätestens mit seinem Tod ab. Hebräer 9, 27. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal, also ein einziges Mal, zu sterben, danach das Gericht. Und der Jesus sagt in Markus 2, Vers 10, er, der Menschensohn, hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Im Jenseits geht es nicht mehr. Es gibt keine Vergebung nach dem Tod. Nur hier auf Erden. Da muss der Mensch sich bekehren. Beim letzten Gericht vor dem großen weißen Thron wird den Verlorenen mit dem Buch des Lebens deklariert werden. Gott wollte euch das Leben geben. Ihr aber habt es von euch gewiesen. Eure Namen sind nicht mehr drin. Und die Konsequenz wird sein, die ewige Pein. Und jetzt sehen wir die calvinistische Lehre, dass Gott von Anfang an nur einen Teil der Menschheit habe retten wollen. Das hat Calvin so gelehrt. Und übrigens, John MacArthur lehrt das auch so. Das ist wirklich falsch. Grundfalsch. Das wird durch das Buch des Lebens grundsätzlich widerlegt. Gott wollte alle. Und Gott zieht alle Menschen zu sich, nach Römer 2. Aber der Mensch, der Widerstand leistet, häuft sich noch mehr Zorn auf am Tag des Gerichts. Gott will nicht den Tod des Gesetzlosen, sondern dass er lebe, dass er umkehrt und lebt. Und dann ist klar, Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, meint wirklich, dass Gott alle Menschen geliebt hat und dafür seinen Sohn gegeben hat. Und die calvinistische Lehre, wirklich calvinistisch, es gibt ja alle möglichen Varianten, die lehnt das ab, dass Gott alle Menschen geliebt hat mit rechter Liebe. Aber der Jesus sagt in Matthäus 23 zu Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Die Entscheidung des Menschen macht ihn verantwortlich für alle Ewigkeit, dass Gott ihn schließlich aus dem Buch des Lebens löscht. Aber das hilft uns also wirklich zu sehen, wir können mit gutem Gewissen jedem Menschen sagen, Gott liebt dich. Und er möchte, dass du gerettet wirst. Der Calvinist muss immer denken, vielleicht liebt Gott ihn gar nicht, weil er nicht zu den Auserwählten gehört. Aber es ist nicht so. Gott liebt alle und er ruft sie. Und natürlich wusste Gott im Voraus, wer schließlich sich Gottes Zug zur Gnade unterwerfen wird und wer nicht. Und darum heißt es in Römer 8, dass Gott die, welche er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Und in 1. Petrus 1, Vers 2 sind die Gläubigen auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und das ist Prognosis. Das kennen wir von Wetterprognose. Und die vom Wetter, die machen nicht das Wetter von morgen. Aber sie wissen im Voraus, was mit der Temperatur morgen ist. Ja? Und so weiß Gott im Voraus, was kommen wird. Und aufgrund dieses Vorherwissens hat er Menschen gewählt, die sollen meine Söhne und Töchter werden. Aber nicht, weil er die anderen verworfen hätte oder nicht gewollt hätte. Das ist ganz wichtig, das so festzuhalten. Und übrigens, in den ersten 400 Jahren der Christenheit war das die allgemein verbreitete Lehre unter den Bibellehren, dass Gott im Voraus wusste, wer die Gnade schließlich annehmen würde. Weil Gott zieht, sonst käme ja niemand. Und aufgrund dieses Vorherwissens hat er zuvor bestimmt. Und dann kam Augustin um 400, hat sich bekehrt. Und er hat in der ersten Zeit das auch so geglaubt. Und dann hat er gewechselt und gesagt, nein, das Vorherwissen, das ist eigentlich etwas das Gleiche wie zuvor bestimmen. Aber dann würde das heißen, die er zuvor bestimmt hat, die hat er zuvor bestimmt. Das ist wirklich etwas anderes. Und das Wort heißt wirklich im Voraus wissen. Es wird auch für die Gläubigen gebraucht in 2. Petrus 3 am Schluss. Da ihr dieses im Voraus wisset, welche solltet ihr sein? Das gleiche Wort prognosko. Im Voraus durch die Prophetie wissen, was kommen wird. Nicht bestimmen. Und dann hat Augustin das gewechselt und hat gesagt, nein, Gott hat einfach nur einen Teil gewollt. Und später Calvin hat sehr viel Augustin gelesen. Und war von ihm ganz stark geprägt. Und darum hat er eigentlich die Lehre von Augustin wiedergebracht. Und heute sehen wir wieder einen Aufbruch, wo das wieder ganz stark unter den Gläubigen, und zwar oft gerade unter denen, die wirklich treu nach dem Wort gehen wollen, kommt das wieder auf. Aber man muss betonen, es stimmt einfach nicht. Und wir können mit gutem Gewissen den Menschen sagen, Gott liebt dich und hat seinen Sohn für dich gegeben. Und wenn du das ablehnst, wirst du einmal aus dem Buch gelöscht werden. Und jetzt sind wir wieder bei der Beerdigung. Ja? Dann kann man den Leuten eben in solchem Zusammenhang auch erklären. Gott hat alles genau festgelegt, wie viele Tage wir leben. Und er will das Leben von jedem von uns. Aber wenn wir uns nicht bekehren, spätestens mit dem Todestag, werdet ihr gelöscht werden aus dem Buch. Und es wird einmal deklariert werden. Nicht mehr drin. Aber ihr seid schuld. Ihr habt nicht gewollt. Und so kann man eben auch die Gelegenheit nutzen einer Beerdigung und muss sagen, jetzt haben wir Herrn sowieso zu zu Grabe getragen heute. Aber wir müssen uns fragen, wer von uns hier wird der Nächste sein? Ja, bei jeder Abdankung muss man von der nächsten Abdankung sprechen. Und wir müssen bereit sein zu sterben. Aber wer weiß, ich habe mich bekehrt, ich habe meine persönliche Schuld Gott bekannt und bereut und das Opfer des Herrn Jesus angenommen. Jetzt bleibe ich in dem Buch des Lebens des geschlachteten Lammes stehen. Denn dieses Leben kann Gott nur geben den Menschen in Ewigkeit, weil der Herr Jesus als Lamm Gottes gekommen ist und an unserer Stelle gestorben ist. Ja, und dann noch Hausaufgabe, Punkt 4, die Sicherheit des Heils in Christus. Für die, die wirklich wiedergeboren sind, die dürfen sich auf Römer 8, 1 und 38 und auf Johannes 10, 27 und folgende voll abstützen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Das Buch des Lebens.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.